Vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Heute Nachmittag vertiefen wir eigentlich das Tagesthema auf eine sehr anschauliche Weise. Ihr habt schon viel gehört heute, ihr werdet viele Bilder sehen. Es ist etwas fürs Gemüt, aber fürs Herz auch und für die Seele. Ich habe euch hier noch einen Käfig mitgebracht. Denn meine Geschichte mit diesem Thema begann eigentlich in einer Grenzsituation. Grenzsituationen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Bei mir war es einfach so eine Situation, wo ich gar nicht so recht wusste, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen sollte. Und irgendwie, von außen hat man ja manchmal das Gefühl, das ist alles perfekt bei jemand anderem. Aber das kann ganz anders dann für die betroffene Person auch wirklich sein. Grenzsituationen in unserem Leben, die können so eine Sehnsucht auslösen in uns, dass wir uns wünschen, dass irgendetwas geschieht, dass sich dieser Käfigdeckel öffnen würde, dass man sich nicht mehr so eingesperrt in bestimmten Lebensumständen, in bestimmte Situationen fühlt. Und das steht symbolisch jetzt über diesem Nachmittag. Es ist ein bisschen auch die Geschichte, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Das Ganze geht zurück auf einen Sommerabend im August 2009. Ich war dort in einem Forschungsaufenthalt. Ich habe ja Theologie studiert und dann später noch ein Doktoralstudium gemacht. Und ich habe dort geforscht, und zwar in Herrnhut. Es war ein herrlicher Sommerabend und gleichzeitig war ich genau in dieser Zeit, fühlte ich mich einfach irgendwie überfordert vom Leben rundum. Es hatte ganz unterschiedliche Ursachen und es lastete so eine Schwere auf mir. Ich nehme euch jetzt mit zu diesem Hochsommerabend, kann man sagen, nach Herrnhut. Vielleicht kennen das einige besser als ich. Ich fand es wunderschön, es war herrlich. Am Abend nach einem intensiven Forschungstag in dem Herrnhuter Archiv ging ich spazieren dort und habe einfach gestaunt über die herrliche Gegend und habe mich dann auf eine Bank gesetzt. Ich habe verschiedene Dinge mitgenommen, natürlich mein Tagebuch, ein altes Buch noch und saß dort so und habe so ein bisschen über das Leben nachgedacht. Und dann bekam ich Besuch von einem Schmetterling. Das war speziell, weil der Schmetterling, der blieb so lange bei mir. Er flog zwar schon kurz weg, aber kam immer wieder, immer wieder. Egal was ich machte, ob ich in meinem Buch las, was auch immer. Und einmal setzte er sich so vor mich, so nach dem Motto, jetzt leg doch einmal alles weg und schau mich einmal an. Ich habe dann alles weggelegt, habe wirklich diesen Schmetterling angeschaut und das war für mich echt eine Botschaft in meine Lebenssituation hinein. Ich hatte zu jener Zeit so innerlich die Angst, dass mir eine Kokonzeit bevorsteht in meinem Leben. Und dann dachte ich so, ja, jetzt fühle ich mich schon überfordert, was ist, wenn das ja dann noch schwieriger und dunkler wird? Und ich habe den Schmetterling angeschaut und das war für mich einfach eine Botschaft der Hoffnung. Die Botschaft war, mag sein, dass eine schwierige Zeit kommt, aber schau, was möglich ist, was daraus werden kann. Ihr fragt euch vielleicht, wieso habe ich gemerkt, dass es immer derselbe Schmetterling war? Das habe ich daran gemerkt, dass er am rechten Flügel eine Verletzung hatte. Und auch das hat mich berührt. Er war nicht weniger, er war erst recht einzigartig. Das Leben hat ihn gezeichnet, der Flügel, der zeugte von Kämpfen, die er durchlitten hat. Und so blieb der Schmetterling bei mir, bis ich ihn dann irgendwann fast wegschicken musste, als ich dann wirklich zurückging. Und dann ging ich in mein Zimmer zurück und ich habe an jenem Abend Folgendes in mein Tagebuch geschrieben. Die zurückliegende Wegstrecke meines Lebens kommt mir vor wie die Entwicklung zu einer ansehnlichen Raupe. In meinem Raupenstadium habe ich verschiedene Wachstums- und Häutungsprozesse durchlebt. Als Raupe habe ich mich in meinem eingeschränkten Lebensterritorium bewegt, natürlich immer so, wie es meiner Natur möglich war. Vorsichtig, langsam und angepasst. Für viele unauffällig und versteckt. Doch jetzt bin ich in ein neues Entwicklungsstadium eingetreten, in die Phase der Verpuppung. Der Kokon wird zum Ort einer geheimnisvollen Metamorphose. Es ist ein Entwicklungsschritt, dem ich mich freiwillig stelle. Es ist ein harter, einsamer, isolierter und irreversibler Prozess. Schon seit Ende des letzten Jahres hatte ich immer mehr den Eindruck, dass ich mich aus meinen öffentlichen Wirkungsfeldern zurückziehen muss und dass Gott mich in einen verborgenen, aber umwälzenden Veränderungsprozess führen will. Es ist eine Phase der Schwachheit, des Loslassens, der Ernüchterung, der Melancholie, aber auch der Hoffnung. Denn ich will in der Kraft Gottes ein Schmetterlingswunder erleben. Verwandelt möchte ich meinen Kokon wieder verlassen, in neuer Gestalt in eine neue Dimension eintreten. Eine Freiheit erleben, die ich so noch nie erlebt habe. Dort dienen, wo Gott mich haben will. Flexibel sein, Farbe bekennen, nicht zurück in den Kokon. In all dem bleibe ich komplex und sehr zerbrechlich, auch verletzlich. Ich brauche ein geeignetes Wirkungsfeld, in dem ich mich entfalten kann. Ich kann davonfliegen, wenn ich will, bin nicht gefangen, darf neu aussuchen, wo ich mich niederlasse. Die Vorahnung jenes Abends hat sich dann auch bestätigt. Es kam wirklich eine längere, schwierige Kokonzeit, dazu sage ich dann später noch mehr. Und die ganze Zeit hat mich das Bild der Verwandlung der Raupe zum Schmetterling begleitet. Es ist ein Bild der Hoffnung. Es ist ein Bild dafür, dass uns Gott manchmal genau in solchen Zeiten des Lebens verändert, wenn es sehr schwierig ist, wenn es dunkel ist, wenn wir fast die Hoffnung verlieren und denken, das ist das Ende. Jetzt wollen wir zunächst einmal staunen über das Wunder dieser Verwandlung in der Natur. Denn wenn man sich, ihr seht ja die Ironie, dass es eigentlich dasselbe Wesen ist, rein von der DNA her, und sie ist so unterschiedlich, eine Raupe und ein Schmetterling. Hier zeigt eine Raupe bzw. ein Schmetterling, ein altes Foto, das beschreibt so das Vorher-Nachher. Wer soll das glauben, dass das wirklich dasselbe ist? Das hält man ja fast nicht für möglich. Jetzt seht ihr hier, zeige ich euch einige Vorher- und Nachher-Bilder. Vorher, Nachher. Immer dasselbe, derselbe Schmetterling bzw. Raupe-Schmetterling. Also das geht manchmal fast nicht in meinen Kopf, dass das dieselbe DNA ist. Es ist dasselbe und doch so unterschiedlich in der Ausprägung. Ich zeige euch jetzt einige Beispiele. Man staunt immer wieder über die Kreativität des Schöpfers. Und ich musste feststellen im Laufe meiner Nachforschungen, dass ich den Raupen sehr unrecht getan habe. Ich habe immer gedacht, ja, die Raupe so. Dabei gibt es sogar Kombinationen, wo die Raupe noch spezieller ist als der Schmetterling oder die Motte, die dann rauskommt. Das unten ist nur 5 mm, diese kleine, und irgendwie die ganze Farbe ist dort weg, die ist in der Raupe. Manchmal sieht man die farblichen Ähnlichkeiten noch bei Raupe und Schmetterling. Das würde schon eher Richtung Rosa gehen. Also da musste ich echt lange suchen, weil ich zuerst fast nicht glauben konnte, dass es eine solche Raupe gibt. Das sieht ziemlich Science-Fiction-mäßig aus, aber es gibt sie wirklich. Und hier noch ein letztes Beispiel. Das Lustige an diesem Beispiel ist, eine Raupe ist ja fast blind. Also ihre Augen wären jetzt ganz vorne links irgendwo seitlich. Das oben, das ist einfach nur Tarnung, dass Vögel denken oder was auch immer sie dann machen. Das sei eine Schlange. Das ist rein getarnt so. Also, das ist unglaublich. Wir wollen uns jetzt jedes dieser Stadien, Raupenstadium, Kokon und Schmetterling anschauen und uns fragen, was lernen wir daraus? Was können wir auch geistlich lernen im Blick auf diesen Verwandlungsprozess? Vielleicht noch als Vorbemerkung, in der Natur geschieht das ja einmalig. Also das geschieht einmal und nicht wieder. Das ist ja ein Bild. Bilder haben immer ihre Grenzen. Bei uns im menschlichen Leben sehe ich das vielfältiger. Ich denke, wir können je nach Situation immer wieder in solche Phasen hineinkommen. Es kann immer wieder geschehen, dass mal eine Kokonzeit wieder plötzlich kommt oder wir uns eher wie eine Raupe verhalten. Und noch die zweite Bemerkung. Ich habe in meinem Vorwort geschrieben, so quasi, dass ich jetzt freiwillig so in eine Kokonzeit hineingehe. Das ist die Ausnahme. Das, was meistens passiert, ist, dass man gar nicht wählen darf. Man findet sich einfach Schlag auf Schlag in einer Kokonzeit wieder. Und genau, das werden wir dann noch näher darauf eingehen. Schauen wir uns mal das Raupenleben an. Die Hauptbeschäftigung einer Raupe, das ist ziemlich schnell zusammengefasst. Das entscheidende Büchlein dazu hast du schon erwähnt, die kleine Raupe Nimmersatt. Fressen, fressen, fressen. Wachsen bis ans Limit. Die richtigen Nährstoffe aufnehmen, damit sich dann daraus ein gesundes Wesen, später auch ein gesunder Schmetterling entwickeln kann. Genau, die kleine Raupe Nimmersatt. Hier seht ihr eine frisch geschlüpfte Raupe im Vergleich mit einer ausgewachsenen Raupe. Und wenn ihr das so seht, dann ist natürlich ganz klar, dass die ausgewachsene Raupe nicht mehr in die Haut der frisch geschlüpften Raupe passt. Also es ist eine Raupe, die frisch geschlüpft ist, die kann täglich ihr eigenes Gewicht an Blättern fressen. In 2 Wochen vertausendfacht sie ihr Gewicht. Würde man das jetzt auf menschliche Gegebenheiten übertragen, dann würde das bedeuten, wenn jetzt ein Baby, sagen wir 3,5 Kilo schwer, wenn das jetzt analog zur Raupe wachsen würde, dann hätte das etwa nach einem Monat, schon nach 2 Wochen, zweieinhalb Wochen, das Gewicht eines kleinen Lieferwagens. Also, da seht ihr, eine Raupe, die wächst und stößt immer wieder an ihre Grenzen. Und deswegen ist das Raupenleben gekennzeichnet von Häutungen. Je nach Raupenart unterschiedlich viele. In der Regel so 4. Man kann sich das vorstellen, dass die Haut einer Raupe ist wie ein Neoprenanzug. Den kann man bis zu einem bestimmten Punkt ausdehnen und plötzlich geht's nicht mehr. Dann reißt er auf und das Schöne ist, die Haut darunter ist schon nachgewachsen. Nach jeder Häutung ist die neue Haut noch farbiger und einfach noch stärker, stabiler. Hier seht ihr die verschiedenen Wachstumsstadien von derselben Raupe nochmals im Überblick. Wenn wir uns jetzt fragen, was ist jetzt denn mit menschlichem Raupenleben? Einfach generell, wenn ich mir die Raupen anschaue, dann sehe ich so etwas auch wie einen Spiegel dessen, wie kreativ Gott ist, wie schöpferisch. Und ihr müsst immer denken, was ich jetzt sage, sind Dinge über ein Insekt. Jetzt, wenn ihr das immer im Hinterkopf auch übertragt auf unser Menschsein, wie unendlich viel mehr hat Gott an Kreativität in seine Abbilder gelegt? Das Geschöpf, das ihn widerspiegelt. Ich sehe natürlich auch bei den Menschen ganz unterschiedliche Typen. Ich habe jetzt einfach mal hier 4 Raupenvertreter. Oben links Es gibt auch bei den Menschen diejenigen, die einfach um jeden Preis auffallen wollen. Es vergeht kein Anlass, ohne dass jeder weiß, sie war auch dabei. Und dann das pure Gegenteil unten links, das sind diejenigen, die einfach eigentlich gar nicht auffallen. Oben rechts, das sind die, die so tun, als wären sie etwas anderes. Das gibt's auch. Und dann gibt's unten rechts noch eine besondere Raupenart, das sind die Prozessionsraupen. Das ist so die Botschaft, alleine bin ich nichts, aber in der Gemeinschaft bin ich stark. Die machen fast alles gemeinsam, gehen gemeinsam zum Verpuppungsort, verpuppen sich gemeinsam. Und Forscher sagen, das gibt dann auch wie den Eindruck, dass das jetzt eben eine Schlange ist, weil das so lang ist. Das gibt ihnen auch einen gewissen Schutz. Eine Raupe lehrt uns ganz viele Dinge. Ich möchte einfach zwei Dinge herausgreifen bei jeder dieser Stationen. Bei der Raupe ist es ganz einfach eigentlich, es liegt auf der Hand. Achte auf deine Ernährung. Das ist die Botschaft, eine der wichtigsten Botschaften der Raupen. Achte auf deine Ernährung. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur das, was wir unserem Körper zuführen. Ich denke, das ist uns bewusst. Es ist doch auch wirklich immer wieder erschreckend. Ich habe neulich wieder etwas gelesen, dass jeder fünfte Todesfall auf ungesunde Ernährung zurückzuführen war in einem Jahr weltweit. Also ungesunde Ernährung ist ein riesengroßes Risiko. Aber das ist das, was wir hören und was uns auch bewusst ist. Dann gibt es aber neben dieser Nahrung auch eine geistige Ernährung. Das ist das, was ich mir, meinem Verstand zuführe. Womit ich meinen Geist ernähre, prägt meine Gestalt, wie ich sein werde in 2, 3, 4, 5 Jahren. Die Bücher, die ich lese, die Weiterbildungen, die ich besuche, die Freunde, mit denen ich mich umgebe, die Filme, die ich schaue, all dies ist Nahrung für meinen Geist. Und auch hier trage ich eine Verantwortung für mich selbst. Welche Nahrung führe ich meinem Geist zu? Das heißt nicht, dass man auch einfach mal Dinge tun kann, einfach so ziellos, auch mal um runterzukommen. Aber ich merke doch, auch für mich ist es oft eine Entscheidung. Weil ich weiß, ja, jetzt könnte ich das oder ich könnte vielleicht dieses Buch mal jetzt zur Hand nehmen. Das kostet mich dann etwas. Nahrung für den Geist. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Nahrung. Das ist die geistliche Nahrung. Das ist für mich das, was Gott mir in seinem Wort zuspricht. Und ich habe heute Morgen schon ein bisschen erzählt und ich sehe das echt als Verantwortung, die wir haben. Ich denke, wir alle haben so Sätze, die uns prägen. Oft auch Lebenslügen, die uns lähmen, die uns zurückbinden. So Festlegungssätze, wie zum Beispiel, das schaffst du sowieso nicht. Aus dir wird nie etwas, du wirst es nie schaffen. Du bist wertlos und so weiter. Dass ich mich geistlich gesund ernähre, bedeutet für mich, dass ich das nehme, was Gott mir in seinem Wort zuspricht und das mir einfach ganz bewusst immer wieder zuspreche. Vielleicht einen Bibelvers und dass ich mir den überall mal einfach hinklebe, wo ich ihn sehe. Genau vielleicht der Vers, der meinem Hauptfestlegungssatz am meisten Gegengewicht gibt. Das, was Gott über mich denkt. Es ist meine Entscheidung, ob ich das als Nahrung nehme oder meine Lebenslüge. Ich bin verantwortlich für meine Ernährung. Das ist das, was die Raupe uns lehrt. Und das Zweite, die Raupe lehrt uns, behalte das große Ganze im Blick. Wenn man sich einmal so das Raupenleben vorstellt, so, es findet eigentlich in einem ziemlich kleinen Rahmenstadt auch und dann fressen, wachsen, sich häuten, das kann ja durchaus auch seine Annehmlichkeiten haben. Man könnte ja sagen, einige Raupen sind sogar schöner als der Schmetterling. Würden sie doch besser Raupen bleiben? Behalte das große Ganze im Blick bedeutet, selbst die schönste Raupe darf nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass eine Raupe nicht dazu bestimmt ist, eine Raupe zu bleiben. Sie trägt Flügel in sich. Raupe ist nur eine Übergangsform. Und als Nebenbemerkung, eine Raupe kann sich gar nicht fortpflanzen. Das kann nur der Schmetterling. Und dann legt der Schmetterling kleine Eier und kommen wieder die Raupen raus. Also die können nicht einmal eine Art Mutter-Kind-Beziehung leben. Das ist ein anderes Wesen. Das ist irgendwie eine seltsame Vorstellung. Also behalte das große Ganze im Blick. Und auch in unserem Leben ist das so unglaublich wichtig. Wenn ich von Raupenleben spreche, dann meine ich damit das, was wir so für unsere menschlichen Möglichkeiten, im Rahmen unserer menschlichen Möglichkeiten und Vorstellungskraft, so das eingeschränkte Sichtfeld, das ich habe, meine Möglichkeiten, das ist doch ziemlich eingegrenzt. Und ich könnte doch auch in meinem Leben manchmal sagen, ja, lass es uns doch dabei bewenden. Das nützt sowieso nichts, ob ich jetzt noch diese Weiterbildung mache, das bringt doch überhaupt gar nichts. Meine Botschaft heute Nachmittag ist, wir sollen uns nicht mit weniger zufrieden geben, als Gott für uns vorgesehen hat. Und er hat so viel vorgesehen für uns. Seine Dimension ist eben viel größer als dieses menschliche. Er hat Dimensionen, die alles sprengen, was wir uns vorstellen können. Und daher diese Lektion der Raupe, behalte das Ganze im Blick. Wenn wir uns jetzt fragen, wie wird denn eine Raupe zum Schmetterling, dann geht das nur über eine ganz bestimmte Station. Und zwar diese Station in der Mitte, dieses seltsame Gehäuse, dieses seltsame Gebilde, Kokon oder Puppe genannt. Das ist der eigentliche Ort der Metamorphose. Es ist nicht alles Metamorphose, sondern die eigentliche Metamorphose geschieht genau dort. Dort in diesem Kokon, wo alles zerfällt, wo alles, ganze Boden quasi wegfällt, wo man das Gefühl hat, das ist das Ende. Das ist der Ort, wo die eigentliche Verwandlung stattfindet. Und das ist auch für unser Leben eine sehr, sehr große Herausforderung. Denn Kokonzeiten, die sind unglaublich schwierig. Ich möchte versuchen, in ganz einfachen Worten zu erklären, was denn eigentlich geschieht in diesem Kokon. Das ist nämlich höchst faszinierend. Wichtig ist, dass man weiß, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Zellen. Es gibt einerseits die sogenannten Larvalzellen, also von Larve, Raupe. Das sagt eigentlich schon der Begriff, das ist alles, was mit dem Äußeren der Raupe zu tun hat. Und auf der anderen Seite die sogenannten Imaginalzellen. Da klingt an, vom Lateinischen her auch, Imago, Bild. Und erinnert mich natürlich auch an den Schöpfungsbericht. Im Lateinischen steht nämlich im Schöpfungsbericht genau das, dass der Mensch in Gottes Imago, in seinem Bild erschaffen ist. Jetzt gibt es diese zwei Arten von Zellen. Und eigentlich geschieht hier ein Zellkampf. In der Verpuppung, wenn man ziemlich schnell das Kokon aufschneiden würde, könnte sogar eine Zellsuppe herauslaufen. Es löst sich wie auf. Es ist ein Kampf zwischen den alten und den neuen Zellen. Weil die Imaginalzellen, die beginnen aktiver zu werden und die Larvalzellen, die bekämpfen das. Und erst mit der Zeit, wenn dann alles wegstirbt, was halt die Larve, die Raupe ja ausgemacht hat und nicht mehr gebraucht wird, und die Imaginalzellen immer stärker werden, dann beginnt sich der Körper des Schmetterlings zu bilden in diesem Kokon. Es ist ein unglaubliches Wunder und ich finde es ein ganz schönes Bild auch. Also das bedeutet, es ist von Anfang an alles in der Raupe angelegt, alles. Es ist noch imaginal, erst die Vorstellung des Möglichen. Und so stelle ich mir das vor, dass Gott bei der Schöpfung allen Menschen sozusagen göttliche Imaginalzellen eingepflanzt hat. Das ist das, was er schon, bevor es da ist, sieht, was möglich sein kann, wenn man ein Leben in seiner Dimension lebt. Und je mehr Raum diese Zellen bekommen, desto mehr wird sichtbar von dieser neuen Gestalt, die er uns schenken möchte. Ich habe in einer DVD über Metamorphose noch einen spannenden Vergleich gefunden, den ich euch noch kurz erklären möchte. Den Vergleich anmerkt man, das waren Biologen, die das gemacht haben. Sie haben gesagt, Metamorphose ist vergleichbar mit einem Ford Modell T. Und zwar, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Ford Modell T beschließt eines Tages, dass er sich selber eine Garage baut und verschwindet. Im Inneren dieser Garage zerlegt er sich jetzt in sämtliche Einzelteile. Und dann baut er sich wieder zusammen und faszinierenderweise in ein Gebilde, dessen Einzelteile um ein zigfaches komplexer sind, als es vorher der Fall war. Und so entsteht etwas ganz Neues und irgendeines Tages geht dann dieses Garagentor wieder auf und ein neues Wesen steht hier. Und die Filmemacher haben dann so lustig gesagt, derjenige, der diesen Vergleich gemacht hat, hat gesagt, aber wisst ihr, die Metamorphose ist in Wirklichkeit noch viel faszinierender und komplexer als dieser Vergleich. Man kann es eigentlich gar nicht verstehen. Kokon-Erfahrungen, das gehört vermutlich zum Schwierigsten überhaupt, was wir erleben. Ich habe vorhin gesagt, dass ich auch noch so eine Zeit erlebt habe. Ich habe vor etwas, weil es etwas mehr als 6 Jahre her, habe ich so ziemlich aus dem Nichts, habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Man hat das zuerst nicht so richtig ernst genommen auch. Und ich habe dann Lähmungen bekommen und dann schlussendlich war klar, dass man operieren muss. Das ist rein anatomisch Gott sei Dank auch gut gekommen. Was zurückblieb, war eine chronische Schmerzsituation. Und das war wirklich, das hat uns als Familie genau in eine solche Situation geworfen. Irgendwie einfach das zu erleben und wie keine Ahnung zu haben, wie geht das, soll das jetzt weitergehen. Es war vielleicht etwa 3 Monate noch nach der Operation. Ich konnte vielleicht, also ich war immer noch auf der höchsten Morphinstufe. Ich konnte vielleicht 10 Minuten sitzen, musste mich wieder übergeben, weil einfach die Schmerzen zu stark waren. Und dann kommt man wirklich an seine Grenzen. Man ist ja dann zuerst krank geschrieben. Das ist dann, alle haben Verständnis, eine gewisse Zeit. Und dann irgendwann muss man sich ja dem Alltag wieder stellen. Aber was macht man, wenn man etwas hat, das man nicht sieht? Keinen Arm im Gips oder irgendwie sowas. Und sich jeden Morgen fragt, wie soll ich diesen Tag überstehen? Jeden Abend fragt, wie soll ich diese Nacht überstehen? Dann ist das problematisch. Und genau das ist Inhalt solcher Kokonzeiten. Das ist einfach mein Beispiel. Es war gerade um die Operationszeit herum, ist noch ein Mensch gestorben, der mir sehr nahe stand. Und dann kommt man wirklich an einen Punkt, wo man einfach denkt, es ist zu viel. Es ist zu viel, das geht einfach nicht mehr. Und ich habe dann einmal in der Nacht, ihr habt das jetzt gemerkt, das ist meine Art, Dinge zu verarbeiten, wenn ich schreiben kann. Es gab manchmal Gefühle, die hätte ich nicht einmal sagen können, auch nicht meinem Mann. Ich habe dann manchmal etwas aufgeschrieben und ich habe einmal in der Nacht dann ein Gedicht geschrieben. Ich habe das hier in einem kleinen Büchlein auch drin. mit dem Titel Coco. Und das habe ich überhaupt nicht geschrieben. Das war eigentlich fast ein Jahr dann schon nach dem Ganzen. Weil einfach die ganze, also ich war wirklich auch, kam natürlich in eine Erschöpfungsdepression, irgendwie einfach die ganze Situation. Es wurde schon ein bisschen besser, aber es war immer noch ziemlich schlimm. Und dann habe ich eines Nachts ein Gedicht geschrieben und ich möchte es euch lesen, weil es beschreibt für mich genau eine Kokonsituation. Und zwar überhaupt nichts Ermutigendes. Wirklich. Und das ist mir auch wichtig, weil wir dürfen Kokonzeiten nicht schönreden. Die sind dunkel, die können unglaublich dunkel sein. Ich habe geschrieben in jener Nacht, wie eine Raupe im Kokon, gefangen in tiefer Nacht, fühle ich mich. Ich bin verwirrt, verängstigt, orientierungslos, einsam, habe Angst. Ich verliere mein Leben, meine Gestalt, meine Würde, meine Tränen, meine Hoffnung. Die Dunkelheit verschlingt mich, krümmt mich, zersetzt mich, besiegt mich. Ich gebe auf, ergebe mich dem, was ich nicht ändern kann. Das war so ein totaler Tiefpunkt für mich. Ich habe einfach gedacht, das geht nicht mehr weiter. Und man kommt dann an einen Punkt, und das kenne ich auch, wo man denkt, so möchte ich gar nicht mehr weiterleben. Man verliert jeden Lebensmut. Und das ist die große Herausforderung in solchen Kokonzeiten. Und man fragt sich, was soll das überhaupt? Und damit verbunden, was lehren uns denn solche Zeiten? Auch hier möchte ich euch zwei Dinge mitgeben. Das erste ist, gib nicht auf, wenn es dunkel wird, sondern vertraue dem göttlichen Bauplan. Also gib nicht auf, wenn es dunkel wird, sondern vertraue dem göttlichen Bauplan. Es ist dunkel und man versteht nicht, warum. Ich hatte so einen Moment, als ich einmal im Bett lag, und ihr kennt das vermutlich auch, manchmal spürt man ja richtig so, wie die Gedanken so kreisen. Und man spürt auch, wie sehr man das beeinflussen kann. Und ich war dann so in einer Phase, in der ich mich da so im Selbstmitleid gekreist habe und so auch bittere Gedanken da waren. Und auf der anderen Seite habe ich mich erinnert, wie ich auch schon so einfach zu Frauen gesprochen habe, gesagt, ja, einfach vertrauen und so. Und dann liegt man dort und kommt sich plötzlich vor wie eine Schülerin, die das Alphabet neu lernen muss. Und ich habe dann einfach gemerkt, wie sehr ich meine Gedanken in dem Moment beeinflussen kann. Ich habe gespürt, jetzt ist eine Entscheidung von mir gefordert. Und ich habe dann mit Jesus gesprochen und habe einfach zu ihm gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Aber ich möchte dir vertrauen. Ich möchte vertrauen, dass du es gut meinst mit mir. Auch wenn ich das überhaupt nicht fühle. Und ich möchte vertrauen, dass du mich nicht aus dem Blick verloren hast. Ich möchte vertrauen, dass das, was hier geschieht, für dich irgendwie Sinn macht. Auch wenn ich das vielleicht gar nie selber so sehen werde. Aber ich möchte einfach mein Vertrauen trotzdem auf dich setzen. Schade ist, dass man das sagen kann und dass es nicht von Dauer ist. Es wäre so schön, man könnte das entscheiden und dann hätte man eine Weiche im Kopf gestellt und es ginge einfach schön. Das kann ja manchmal minütlich, wenn nicht fast sekündlich, kann man da wieder hin und her und so. Aber ich denke, es ist so unglaublich wichtig, dass wir diesen Kampf kämpfen. Und dass wir einfach wirklich unsere Gedanken nicht gefangen nehmen lassen, dass die nicht untergehen, diesem Strudel, in diesem Zellkampf, und uns dem einfach hingeben. Deswegen gib nicht auf, wenn es dunkel wird. Es ist eine Realität, dass es schwierig ist. Es ist für mich auch ein Bild dafür. Vielleicht habt ihr auch gesehen, es gibt ja unterschiedliche Kokons, aber die allermeisten, die haben einfach noch so eine Seidenschnur. Das jetzt das eine vorher, das ich euch gezeigt habe, hier seht ihr die Seidenschnur, es hängt so, genau, es ist eigentlich liegt so das Kokon drin und dann jetzt hier ist es oben. Für mich ist es auch wie ein Bild. Es kann sein, dass es schwierig ist und doch darf ich vertrauen, dass ich gehalten bin. Ich kann mich nicht einmal mehr selber halten. Aber ich bin gehalten in dieser schwierigen Zeit. Und das andere, das mir auch ganz wichtig wurde, wenn man ja so in einer Kokonzeit drin ist, könnte man ja wirklich den Eindruck bekommen, ich bin all dem einfach hilflos ausgeliefert. Das ist der Eindruck, den man hat. Die andere Lektion, die lautet, wähle das Leben. Und ich habe euch eine Bibelstelle aufgeschrieben, 5. Mose 30, Vers 19. Dort stellt Gott sein Volk vor eine schwerwiegende Entscheidung. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Jetzt kann man denken, was für eine Entscheidung. Wer will schon Tod und Fluch? Und doch entscheiden wir Menschen manchmal genau so. Es ist ganz wichtig, dass wir genau in dieser Situation, eigentlich knüpfe ich mit dem Punkt genau an dem an, was ich schon vorher gesagt habe, dass wir uns ganz bewusst für das Leben entscheiden. Ich lese euch eine Geschichte dazu, die ein bisschen deutlich macht, was ich meine damit. Ein Indianerhäuptling erzählte seinem Sohn folgende Geschichte. Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Nachdenklich fragte der Sohn den Vater, und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der Häuptling antwortete ihm, der, den du fütterst. Es ist unsere Entscheidung, welchen Wolf wir füttern. Ob wir uns der Bitterkeit hingeben oder ob wir einfach ganz bewusst sagen, in diesem Kampf der Zellen ist auch eine Art in uns, dass wir sagen, ich möchte das Leben wählen. Ich möchte neue Denkmuster einüben. Ich möchte mich auch von Gott korrigieren lassen. Einfach nicht nur mich diesen negativen Gedanken einfach willenlos, kampflos hingeben. Das sind die entscheidenden Schlachten auch unseres Lebens. Was mich noch berührt bei diesem Kokon, wer würde denken, wenn ihr das sieht, sieht doch ziemlich kompakt aus, wer würde ahnen, dass sich eigentlich in diesem Gehäuse in dem Moment das Leben auflöst? Das ist für mich auch ein Bild für uns Menschen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir können uns gut auch etwas vorspielen. Wir können nach außen hin den Anschein geben, doch es ist alles okay. Und dabei sind wir innerlich am Zerbrechen. Und das ist für mich so unglaublich wichtig, eigentlich in doppelter Hinsicht. Ich wünsche mir, dass ich möglichst sensibel bin, vielleicht auch zwischen den Zeilen zu spüren, wenn ein Mensch sehr verzweifelt ist. Aber ich kann euch sagen, man kann es so gut verstecken. Auch ich gehöre zu dieser Sorte. Auch ich in jener Zeit. Ich denke, viele wären erschrocken, wenn sie gemerkt hätten, wie es mir wirklich geht. Weil nach außen hin kann man wirklich so etwas Stabiles vorspielen. Und wenn du merkst, ich bin wirklich innerlich an einem kritischen Punkt, ich fühle mich wie in einer Zellsuppe, dann möchte ich dir echt auch Mut machen, dass du Hilfe suchst, dass du dich jemandem anvertraust und dass du nicht alleine bleibst. Denn es kann so schwierig werden sonst, dass du gar nie mehr den Ausgang findest aus dieser Kokonzeit. Und das ist auch nicht das Ziel. Es schlüpfen längst nicht alle Schmetterlinge aus solchen Kokons. Manchmal brauchen wir auch Hilfe. Und ich selber bin auch unendlich dankbar für alle Hilfe, die ich erhalten habe in dieser ganzen Zeit. Ich weiß nicht, wie es sonst herausgekommen wäre. Und ich denke, ich möchte auch Mut machen, dass wir ehrlicher werden. Es ist überhaupt keine Schande, wenn wir innerlich Kämpfe kämpfen, im Gegenteil. Es ist wichtig, dass wir das zugeben und uns auch gegenseitig unterstützen oder auch einfach dazu stehen. Denn wenn wir das schaffen und das Kokon aufbricht, das ist das Ziel, dass so ein Schmetterlingswunder eben auch geschehen kann. Und vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet. Wenn ein Schmetterling schlüpft, macht das nicht einfach zack und hier ist er. Das ist ein Prozess. Das ist ein Kampf. Und manchmal möchte man so gerne etwas nachhelfen. Aber das darf man nicht. Denn es geschehen ganz viele entscheidende Prozesse in diesem Kampf, die überhaupt erst möglich machen, dass ein Schmetterling später fliegen kann. Wenn man nachhilft und das zu schnell geschieht, der Prozess abgekürzt wird, ist der Schmetterling verkrüppelt und er kann nie fliegen. Auch bei den Menschen hätte man manchmal gerne eine kleine Schere. Menschen, die uns nahe stehen, die Kämpfe durchkämpfen. Man würde manchmal auch gerne das abkürzen, aber es geht nicht. Gewisse Kämpfe, die müssen einfach so auch durchgestanden sein und sind auch wichtig für alles Weitere. Hier einfach noch zuerst ein paar Bilder, weil es einfach so schön ist. Ihr seht, zuerst sind die noch ganz zerknüllt. Und jetzt schaut euch mal diese Flügel an. Man fragt sich, wo kommt jetzt das genau her aus dieser Zellsuppe? Diese Flügel, tausende von Schuppen, alles perfekt bis ins Detail geplant. Dann diese Sinnesorgane, schaut euch mal diese Augen an. Ein einzelnes Auge kann aus bis zu 6000 Einzelaugen bestehen und daraus setzt sich dann der Schmetterling das Bild der Umgebung zusammen. Und hier einfach ein paar Fotos, die zeigen, wie unglaublich viel Schönheit Gott auch in die Tierwelt gelegt hat. Das ist eine Kuriosität. Es gibt ja Kuriositäten. Und zwar hat sich ein norwegischer Fotograf zu seiner Lebensaufgabe gemacht, alle Buchstaben des englischen Alphabets und die Zahlen 1 bis 9 auf Schmetterlingsflügeln zu finden und zu fotografieren. Und es gibt ganz viele Kuriositäten, sage ich euch. Zum Beispiel auch, dass es im atlantischen Regenwald und an anderen Orten einen Schmetterling gibt, der entweder eine 88 auf dem Flügel hat oder eine 89. Die 89 will jetzt nicht kommen. Genau. Niemand weiß wieso. Es ist einfach eine solche Kuriosität. Oder natürlich können sich auch Schmetterlinge tarnen. Ihr seht hier, das ist wie ein Schlangenmund vorne, also rechts eigentlich. Da gibt es ein Suchbild, findet den Schmetterling. Es ist das Blatt links unten. Man sieht noch ein bisschen die Blutadern. Aber er kann das so gut tarnen, man sieht das fast nicht. Also höchst faszinierend. Ich habe mal einmal bei einer Frauengruppe, wir waren da längere Zeit miteinander unterwegs, habe ich eine längere Serie so von Schmetterlingsbildern gezeigt und dann war es so lustig. Die haben also wirklich, die haben gesagt, und waren so erstaunt und dann habe ich sie gefragt am Ende, was macht ihr, wenn ihr euch morgens im Spiegel anschaut? Und dann war sie so, habe ich gesagt, eigentlich müssten wir doch auch und ich habe gesagt, bei einem solchen Insekt seid ihr so begeistert. Es ist nur ein Insekt und dann schaut ihr euch im Spiegel an und sagt, oh nein und so. Dabei sind wir in Gottes Ebenbild erschaffen. Eigentlich müssten wir uns im Spiegel anschauen und sagen, wow, egal wie wir uns gerade fühlen, aber einfach so als Nebenbemerkung, genau. Der letzte Punkt, was lehrt uns der Schmetterling? Auch hier zwei Dinge. Zeige deine Einzigartigkeit. Entfalte das, was in dir steckt. Zeige etwas davon. Und auch hier zu einer meiner Lieblingsgeschichten überhaupt. weil ich denke, wir stellen uns manchmal etwas Falsches vor darunter. Eines Tages wurde Michelangelo von einer reichen Familie beauftragt, eine Statue von außergewöhnlicher Schönheit zu erstellen. Er suchte daraufhin nach einem geeigneten Marmorblock. Nach einer ganzen Weile fand er in einer Seitenstraße einen fast vollkommen von Unkraut überwucherten Block, der dort vergessen worden war. Diesen Marmorblock ließ Michelangelo von seinen Arbeitern in sein Atelier bringen. Dann begann er damit, die Statue des David aus dem Stein zu hauen. Dafür brauchte er 2 ganze Jahre und 2 weitere Jahre dauerte es, bis er die Statue durch Schleifen und Polieren fertigstellte. Als die Statue feierlich enthüllt wurde, waren viele Menschen gekommen, um die unvergleichliche Schönheit des David zu bewundern. Man fragte Michelangelo, wie es ihm denn möglich gewesen war, eine so wunderschöne Statue zu erschaffen. Der Bildhauer sprach, der David war immer schon da gewesen. Ich musste lediglich den überflüssigen Marmor um ihn herum entfernen. Entfalte, was in dir steckt, bedeutet eben nicht, dass wir uns angestrengt andere Charaktereigenschaften aneignen müssen, weil wir denken, ach, wenn ich so wäre oder vielleicht mehr so, dann könnte Gott mich vielleicht gebrauchen. Entfalte, was in dir steckt, bedeutet, lass weg, was du vielleicht nur spielst, was gar nicht du bist. Wage es, immer mehr zu deiner Einzigartigkeit zu stehen, so wie Gott dich erschaffen hat. Niemand ist so wie du. In dieser Kombination, in diesem Aussehen, mit diesen Leidenschaften, niemand. Und ich kann euch einfach aus meinen persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre sagen, dass mich das unglaublich berührt. Ich hatte auch sehr oft wirklich Dinge, bei denen ich dachte, also Gott kann ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Es gab einfach Dinge, ich fand einfach, das sind eigentlich nur Hindernisse, verschiedene Dinge. Zum Beispiel, dass ich eine Frau bin. Das, ja, habe ich eigentlich gelitten. Ich habe mich geführt in ein Theologiestudium und dann hatte ich das Gefühl, wieso macht ihr das? Alle Türen sind doch zu für mich als Frau. Oder dass ich von meinem Typ her introvertiert bin. Das heißt, dass es mich viel Kraft auch kostet, mit Menschen zusammen zu sein. Ich bin hochsensibel. Das sind alles so Dinge und ich empfand mich immer so komplex und schwierig. Und ich habe zu Gott gesagt, wie willst du jemanden wie mich brauchen? Was ich in den letzten Jahren erlebt habe, das ist, dass Gott genau das nimmt, was du denkst, es ist ein Hindernis. Und genau das zu deiner größten Stärke machst. Wenn du den Mut hast, auch dazu zu stehen. Denn das ist es, was dich einzigartig macht. Und Gott macht keine Fehler. Er hat das ganz bewusst in dein Leben gelegt. Ich möchte dir Mut machen, genau dort, wo du heute denkst, nein, deswegen, das kann Gott mich überhaupt nicht gebrauchen. Wenn wir so denken, machen wir Gott ganz klein. Aber Gott ist so groß. Er hat so unendlich viele Möglichkeiten. Und er wünscht sich, dass unsere Einzigartigkeit ausstrahlt, einfach, dass das etwas von dem sichtbar wird, weil dann etwas von ihm sichtbar wird in dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir da irgendwie groß herauskommen oder irgendetwas Weltbewegendes tun, sondern es geht darum, dass die Schönheit Gottes und seine Kraft durch unser Leben sichtbar wird für andere Menschen. Das ist das Geheimnis. Und die zweite Lektion und letzte, nutze deine begrenzte Lebenszeit. Wenn man die ganze Entwicklung anschaut, von der Raupe zum Schmetterling, dann ist die Schmetterlingszeit die absolut kürzeste Zeit. Einige Schmetterlinge, die sterben schon nach wenigen Tagen wieder, andere vielleicht nach 2 Wochen, das ist dann schon ziemlich lang. Und die Hauptaufgabe in dieser Schmetterlingsphase ist, multipliziere, was du hast. Gib weiter. Ich denke, es ist nie zu früh, wir haben das schon am Morgen gehört, das Thema Vergänglichkeit, egal wie alt wir sind, das ist ein Thema, dem müssen wir uns alle stellen. Ein Vers, der mich besonders immer wieder berührt in der Bibel, das ist Psalm 90, Vers 12, wo Mose betet, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde, damit ich weise werde. Wenn wir daran denken, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, hilft uns das immer wieder auch neu, unsere Prioritäten zu überdenken. Dass wir uns fragen, mache ich eigentlich auch das, was ich wirklich machen möchte? Oder vielleicht ist mir etwas ganz wichtig und ich denke aber immer, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt keine Zeit. Ich wünsche mir auch für mein Leben immer wieder zu überdenken, wie nutze ich meine Zeit? Ich wünsche uns für uns alle, dass wir erfahren dürfen, wie Gott so Begrenzungen unseres Lebens öffnet, wie er die sprengt. Und dass wir etwas von dem erfahren dürfen, dass unser Leben eben nicht in dieser Raupendimension stattfindet, sondern dass Gott uns in eine ganz neue Freiheit führen möchte. In eine Dimension, die das sprengt, was wir für möglich halten. Dass etwas von dem, was er verspricht in seinem Wort, Fülle und Freiheit und was auch immer, dass das Realität wird in unserem Leben. Nicht, dass wir einfach nur das Leben lang darüber sprechen oder darüber sinnieren und denken, schön wär's. Er möchte, dass wir das erleben. Er möchte uns mehr davon geben. Und wir sollen uns danach ausstrecken und uns nicht mit weniger zufrieden geben, als er für uns gedacht hat. Ich schließe mit einem Gedicht aus diesem Büchlein, das Thema nochmals abrundet. Es trägt den Titel Einzigartiges Leben. Einzigartiges Leben entfaltet sich in der Stille, orientiert sich am Bild des Ewigen, widerspiegelt seine Herrlichkeit. Ich wage Einzigartigkeit und lebe, sichtbar, weil er mich sieht, nahbar, weil er mir nahe kommt, berührbar, weil er mich berührt, liebevoll, weil er mich liebt, geistvoll, weil sein Geist durch mich wirkt, hoffnungsvoll, weil er meine Hoffnung ist, überfließend, weil er mich erfüllt, befähigt, weil er mich beruft, entfesselt, weil er mich befreit, gesegnet, weil sein Segen auf mir ruht, zielgerichtet, weil er mein Ziel ist, einzigartig. Weil er mich dazu bestimmt hat.